Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Malte Hennig, guten Abend. Doch nur noch 2 Punkte der Vorsprung des FC Bayern München. Vor dem heutigen 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gab es wieder etwas Spannung an der Tabellenspitze. Am Nachmittag hat der FC Bayern sein Spiel 5:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Hieß also für den zweitplatzierten RB Leipzig im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach, es braucht einen Sieg, um weiter oben dran zu bleiben. Zur Halbzeit stand es 0:2 aus Sicht der Leipziger. Aber da ging noch was, berichtet Thomas Kunze.
Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war auch drin, zumindest was den Unterhaltungswert der Partie Leipzig gegen Gladbach betraf. Leipzig machte in der ersten Halbzeit das Spiel, aber die Borussia machte die Tore. In der 5. Minute faulte Upamecano Embolo im Strafraum. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Jonas Hofmann mit ein bisschen Glück zum 1:0 für die Gäste. Leipzigs Keeper Peter Gulaschi war noch dran am Ball. Nach 19 Minuten flankte dann Lazaro für Gladbach vom rechten Flügel. Embolo köpfte den Ball Richtung Tor. Thuram hielt die Schulter rein und der Ball lag im Netz. Nach der Pause agierte Leipzig dann noch aggressiver und extrem dominant. Und das zahlte sich aus. In der 57. Minute brachte der eingewechselte Sørloth den Ball nach innen, wo Nkunku aus 6 Metern leicht verwandeln konnte. 12 Minuten später gelang dann Yusuf Paulsen mit seinem schönen Flachschuss aus 18 Metern Entfernung der Ausgleich. Leipzig hätte in der Folge mehrfach den Siegtreffer erzielen können. Es dauerte aber bis zur letzten Minute der Nachspielzeit, ehe Nkunkus Flanke Sørloths Kopf fand. Der Norweger setzte sich am Rande der Legalität gegen Lazaro durch und köpfte zum 3:2 Endstand ein. Leipzig bleibt also den Bayern auf der Spur und Gladbach hat eine weitere schmerzhafte Niederlage zu verarbeiten.
Thomas Kunze berichtete.
Ich habe es der Mannschaft gesagt, dass ich grundsätzlich den Anfang erwarte, wenn sie etwas haben und es ist ja kein Spieler gekommen, dann sollen sie mir das direkt unter 4 Augen sagen.
Christian Groß, Trainer des FC Schalke 04. Was die Spieler ihm unter 4 Augen hätten sagen können, berichteten gestern verschiedene Medien. Mehrere Spieler des Tabellenletzten hätten sich bei Sportchef Jochen Schneider über die Arbeit von Groß beschwert und seine Ablösung gefordert. Groß ist schon der 4. Trainer der akut abstiegsgefährdeten Schalke in dieser Saison. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart heute hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht erhöht. Philipp Sommer.
Schalke am Tiefpunkt. Königsblau schafft es beim 1:5 in Stuttgart zweimal das gleiche Tor zu kassieren. Sie lassen Wataru Endo zweimal nach einer Ecke völlig frei am 5-Meter-Raum, der seine ersten beiden Bundesliga-Tore erzielt in der 10. und 26. Minute. Kalajdzic dann mit dem 3:0 in der 34. Kurz Hoffnung danach für Schalke durch Kolasinac Anschlusstreffer in der 40. und einer besseren Schalker Leistung nach dem Wechsel. Sogar einen Elfmeter kriegt Schalke, aber Nabil Bentaleb vergibt kläglich und deshalb macht Stuttgart mit Clement und Didavi kurz vor Schluss alles klar und gewinnt mit 5:1.
Bei Borussia Dortmund ist die Form zurück. Den 3. Sieg in Folge gab es heute gegen Arminia Bielefeld. Jan Wochner.
Dortmunds Mann des Tages war Jadon Sancho. Die Formkurve des Engländers zeigt schon seit Wochen nach oben. Gegen Bielefeld war er an allen 3 BVB-Toren beteiligt. Bis zur Pause hatte der Aufsteiger das Spiel noch ausgeglichen gestaltet. Zu Beginn der 2. Hälfte dribbelte Sancho geschickt, passte zu Dahoud, der traf zum 1:0. Das 2:0 erzielte Sancho selbst per Foulelfmeter. Das 3. Tor leitete der 20-jährige Engländer mit einem Steilpass ein. Am Ende vollendete der Brasilianer Renier mit seinem 1. Bundesliga. Der BVB liegt dank Jadon Sancho und dem souveränen Heimsieg wieder in Reichweite der Champions-League-Ränge.
Und der VfL Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen Hertha BSC. Zur 2. Fußball-Bundesliga, die verspricht absolut Spannung an der Tabellenspitze. 4 Teams mit 42 Punkten vor dem Spieltag. 3 davon mussten heute ran. Der VfL Bochum hat 3:0 gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Holstein Kiel 1:0 gegen Erzgebirge Aue. Greuther Fürth nur 2:2 gegen Hannover 96 gespielt. Am Montag spielt dann noch der Hamburger SV im Derby gegen St. Pauli. Seit fast 100 Jahren gibt es Weltmeisterschaftsrennen in der nordischen Kombination von Männern. Seit heute auch von Frauen. Bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf kämpften sie zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft um Medaillen im Wettbewerb der Kombination aus Skispringen und Langlaufen. Eine Medaille gab es für die deutschen Athletinnen nicht, aber für den deutschen Skispringer Karl Geiger, Edgar Endres.
Endlich geht der Knopf auf und wieder einmal liefern die deutschen Skispringer. In einem packenden Wettkampf holt Karl Geiger auf der kleinen Anlage Silber, geschlagen nur vom Polen Piotr Schiwa. Geiger schafft das Podest, weil er im 2. Durchgang sogar noch 2 Plätze gut machen kann. Die Premiere der nordischen Kombiniererinnen endet dagegen medaillenlos mit Plätzen jenseits der Top 10. Svenja Würth fällt beim Sieg der Norwegerin Gida Westfold-Hansen in der Loipe noch auf Rang 17 zurück. Auf Rang 11 schafft es die erst 16-jährige Cynthia Harsch. Enttäuschend ist der Auftritt der Langläufer und Langläuferinnen. Im Skiathlon über 15 Kilometer verwachs Katharina Hennig, wird nur 29. Beste Deutsche ist hier noch Pia Fink als 19. Bei den Männern läuft es über 30 Kilometer in der klassischen und freien Technik noch dürftiger mit dem 29. Platz von Lukas Bögl. Die WM-Titel holen sich Teres Johaug aus Norwegen und der Russe Alexander Boljunov.
Dopingvertuschung, Stimmenkauf, Veruntreuung von Geldern. Das kam in den letzten Jahrzehnten im Internationalen Gewichtheberverband immer wieder vor. Nachdem die Skandale im letzten Jahr öffentlich bekannt wurden, wurde Präsident Tamás Ajan, der den Verband über 40 Jahre lang angeführt hatte, suspendiert. Trotzdem, die Reformprozesse gingen nur schleppend voran. Das Internationale Olympische Komitee drohte damit, Gewichtheben endgültig aus dem olympischen Programm zu streichen. Eine Warnung, die auch IOC-Präsident Thomas Bach unter der Woche noch einmal erneuerte und jetzt zu wirken scheint, berichtet Raphael Späth.
Diese Drohung, sie stand eigentlich schon seit Monaten im Raum. Die Exekutive des Internationalen Gewichtheberverbandes IWF hatte sie trotzdem weitestgehend ignoriert, Anti-Doping-Regularien gelockert, Neuwahlen vor der eigentlich nötigen Verfassungsreform angesetzt, sodass auch die Funktionäre aus der dunklen Ära des Gewichthebens noch kandidieren können. Nach der Warnung von Thomas Bach und einem Brief des IOC an alle Nationalverbände des Gewichthebens, in dem detailliert beschrieben wird, was sich im Verband ändern muss, hat die Exekutive jetzt aber reagiert. Der Wahlkongress wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zunächst einmal wird es Ende April eine umfassende Verfassungsreform geben, durch die die Schlupflöcher der alten Verfassung gestopft werden sollen. Dazu bekommt die IWF-Athletenvertretung in Zukunft auch zwei Stimmen in der Exekutive. Zuvor durfte die Kommissionsvorsitzende nur als Beobachterin an den Sitzungen teilnehmen. Diese Reformen, sie dürften auch das Ende der dunklen Ajan-Ära sein. Auch nach der Suspendierung des Ex-Präsidenten besteht die Exekutive noch immer aus denselben, von Ajan handverlesenen Mitgliedern, die nach der neuen Verfassung eigentlich schon längst hätten suspendiert werden müssen.
Raphael Späth berichtete.
Es sind Menschenversuche gewesen. Menschenversuche, die man so hätte nicht gestatten, nicht machen dürfen, bei denen ich hätte nicht ein Darsteller, Kleindarsteller hätte sein dürfen.
Hans-Albrecht Kühne war sogenannter Volkssportproband und damit Teil eines geheimen Programms von Experimenten mit und an AmateursportlerInnen in der DDR. Recherchen der ARD-Doping-Redaktion haben dieses System nun auch mit der Unterstützung von Kühne aufgedeckt. Hajo Seppelt ist Teil der ARD-Doping-Redaktion und hat uns im Interview beschrieben, wie die Versuche damals konkret aussahen.
Nun, es waren Versuche am Leipziger Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, wo führende Sportwissenschaftler der DDR, man muss schon sagen, experimentierten. Und das immer, weil sie im Auge hatten, dass der Hochleistungssport in der DDR damit gefördert werden kann. Und sie haben sich eben auch der Freizeitsportler bedient. Und wie Aktenunterlagen zeigen, auch andere ehemalige Leistungssportler, Soldaten der Nationalen Volksarmee zum Beispiel. Also das war schon ein größerer Kreis von Menschen, der da betroffen war. Man geht von mehreren hundert, vielleicht ja sogar mehr aus. So jedenfalls schätzen das jetzt inzwischen Historiker ein. Und die Untersuchungen, die waren, wenn man so möchte, zweigeteilt. Auf der einen Seite gab es eben Biopsien, das heißt Gewebeprobenentnahmen, die regelmäßig durchgeführt worden sind. Dafür gab es dann mitunter auch geringfügige Entgelte, die sich im zweit- oder dreistelligen Bereich bewegten in DDR-Mark. Das nannte man Fleischgeld. Und da gab es Biopsien, die dann am Ende dutzendweise oder mehr stattgefunden haben bei Probanden, die sehr schmerzhaft sind, die auch meistens ohne wirklich richtige intensive Betäubung stattgefunden haben. Und viele haben ja dann auch Nebenwirkungen davongetragen, bis hin zu langfristigen Folgen, die bis heute reichen können. Jedenfalls haben wir das bei unserem Hauptprotagonisten im Film Hans-Albrecht Kühne so vernommen. Und das andere waren eben pharmakologische Tests, beispielsweise mit anabolen Steroiden. Gespritzt wurde Depot-Turinabol, das ist artverwandt zu Oral-Turinabol, dem DDR-Doping-Klassiker, aber eben auch nicht zugelassene Substanzen, am Menschen nicht zugelassen, also extrem risikoreich Steroid-Testsubstanzen.
Hajo Seppelt über bisher geheime Experimente von SportwissenschaftlerInnen in der DDR. Das komplette Interview hören Sie in unserer Audiothek-App oder auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Dort finden Sie auch alle weitere Beiträge unserer Sendungen. Das war Sport aktuell für heute. Nach den Nachrichten hören Sie eine lange Nacht über Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ich bin Malte Hennig. Guten Abend und gute Nacht.